Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Willkommen zu Folge 48 von Sideline, der USL-Podcast. Auch im neuen Jahr werden wir gehostet von meinsportpodcast.de. Und auch wenn die USL-Saison so langsam aber sicher richtig startet, habe ich wie immer eine Stammspielerin an meiner Seite, und zwar die liebe Arne.
Schönen guten Tag.
Wir sind mittlerweile offiziell in Woche 4 der neuen Saison. Das heißt, die ersten drei sind mittlerweile gespielt worden. Und nachdem die ersten zwei Wochen, würde ich mal behaupten, stellenweise eher banal oder durchaus erwartbare Ergebnisse hatten, gab es diese Woche doch eher ein paar Spiele, die einige überrascht haben. Davon haben wir uns ein paar rausgepickt und ich würde sagen, Anne kann sich gerne mal eins aussuchen, über das wir gerne anfangen wollen zu sprechen.
Ich würde keines nehmen, worüber wir jetzt sehr lange sprechen müssen, aber es gibt da eine Partie, die du auf anderen Kanälen wahrscheinlich wieder sehr lange analysieren wirst. Es gibt aber ein paar Szenen, über die ich gerne mal mit dir sprechen würde. Und natürlich spreche ich über RGV, die gegen Monterey gespielt haben. Das endete wieder nur mit einem 1:1. An sich, das ist alles, fand ich, gar nicht so relevant gewesen in dem Spiel. Nur, da gab es so Karten teilweise, die wirklich komisch waren. Also, nicht komisch in Form dessen, dass sie nicht gerechtfertigt gewesen wären, sondern wie man auf die Idee kommt. Es gibt erstmal in der 71. Minute eine gelb-rote Karte für Moby Fair. Das ist an sich einfach nur ein blödes Foul von hinten. Unnötig, vor allem dann, wenn man schon vorher gelb gesehen hatte. Allerdings gab es noch einen anderen Spieler, der in der 91. Minute war es, glaube ich, Augenblicke nachdem sein eigenes Team den Ausgleich gemacht hatte, eine rote Karte bekommt. Und das ist Pimentel, der ja erst wieder frisch aus seiner Rotsperre zurückgekommen ist und direkt wieder die nächste rote Karte kassiert hat. Und was ich da so ein bisschen merkwürdig fand, er steht da in einem Pulk von Gegnern. Neben ihm steht der Schiedsrichter und irgendwas sagt er anscheinend zu dem Torwart, mit dem er sich da eine verbale Auseinandersetzung leistet. Weshalb der Schiedsrichter sofort die rote Karte greift und ihn logischerweise vom Platz schickt. Und er selbst diskutiert auch gar nicht mit diesem Schiedsrichter, sondern ja, es wirkt so ein bisschen, als wenn er sich über die rote Karte ärgert, aber nicht dessen, dass sie nicht gerechtfertigt gewesen sei. Was dachtest du denn als Fan bei dieser Szene?
Ich dachte eigentlich auch, nö, nicht der schon wieder. Weil, nun ja, RGV hatte eigentlich das ganze Spiel über dominiert, hatte aber einfach nicht wirklich treffen können. Dann gab es dieses ultra dämliche Gegentor und dann schafft man es, arschknapp in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zu Hause zu schießen, bei wohlgemerkt 20 Minuten in Überzahl. Und in der Sekunde, als sich eigentlich alle freuen sollten, rennt unser miterfahrenster Innenverteidiger in diesen Bulk da rein und schafft sich dann eine rote Karte abzuholen. Und das, wie du schon sagtest, im ersten Spiel, nachdem seine Sperre abgelaufen ist. Und das war so unnötig. Also ich kann es mit keinem logischen Grund erklären, warum er das getan hat oder was das rechtfertigen würde. Und wenn du schaffst, in den ersten drei Ligaspielen der Saison zweimal mit der roten Karte vom Platz zu fliegen, und das nicht mal wegen irgendwelchen wirklich relevanten, wichtigen Szenen, weil du in der letzten Sekunde ein Tor verhindert hast, dann kann ich es nicht nachvollziehen. Weder als Fan noch als Podcast-Host, der das ja auch quasi hauptsächlich betreut, das Team, und schon gar nicht auch aus, taktischer Hinsicht, weil es einfach unnötig und dumm war. Und vor allem keinem nützt, weder dem Spieler noch dem Team.
Ja, ganz im Gegenteil, weil er ist ja jetzt wieder für mindestens ein Spiel weg. Je nachdem, was er da gesagt hat. Vielleicht sogar auch länger. Also das ist schon wirklich sehr, sehr dämlich.
Meine Lieblingserklärung ist ja immer noch, dass der Trainer dann bei der Pressekonferenz danach, also er hat ein paar Sachen zum Spieler gesagt, auch dass er ihn natürlich beschützen muss, aber auch natürlich will, dass der Spieler mal rafft, dass das eher bescheuert gewesen ist. Aber seine Erklärung zur Karte finde ich schon irgendwie sehr amüsant, denn er meinte, also der Trainer, Eric Pimentel spricht nur Spanisch, der Keeper spricht nur Englisch, was also quasi der Grund für die rote Karte gewesen sein könnte, kann nur der Schiri wissen. Das Ding ist, der Schiri stand direkt daneben und ich wage zu behaupten, dass du eine Fremdsprache nicht zwingend sprechen musst, um dort eine Beleidigung raushauen zu können. Und das fand ich einen sehr interessanten Grund. Also, nach dem Motto, er kann quasi gar keine Karte für irgendeine Beleidigung bekommen haben, weil er kann ja quasi gar kein Englisch.
Beleidigungen in der Regel das Erste sind, was man in einer anderen Sprache lernt. Und es gibt ja gerade im Spanischen, gibt es ja so ein paar Beleidigungen, die kennt man bereits, ohne überhaupt irgendwas mit Spanisch zu tun zu haben. Von daher, ah, wie du schon sagst, schlechte Ausrede.
Ja, das musste ich dann doch irgendwie ein bisschen in den Kopf schütteln. Aber ja, also zum Spiel hast du das Relevanteste gesagt und die Karte kann ich nicht nachvollziehen.
Dann lass uns doch was Positiveres machen.
Lass uns doch zum ersten, ich nenne es mal WTF-Moment der Woche kommen. Und zwar spielte Louisville City, das Top-Team aus dem Osten, gegen El Paso, ein Team, das in 3 Heimspielen 3-mal verloren hat. Eigentlich eine klare Angelegenheit, wer da das Ding gewinnen wird. Dann haben wir uns hier zusammen nochmal die Highlights angeguckt und ich glaube, wir haben uns schon gefragt, was zur Hölle mit den Verteidigern und den Keepern los gewesen ist. Ich sag mal so, titelreif sah die nicht aus, oder?
Nee, ganz und gar nicht. Da hat ja bei allen Toren, die in dieser Partie fehlen, hat die Verteidigung überhaupt nicht gut ausgesehen. Gut, beim ersten würde ich vielleicht noch sagen, da war ein bisschen Glück mit dabei, da war ein bisschen Zufall auch und ein Mitspieler, der eine clevere Aktion macht. Da würde ich vielleicht noch am ersten sagen, okay, das ist ein Tor, was man sich mal fangen kann. Kann man drüber hinwegsehen, aber bei den anderen Toren auf jeden Fall nicht. Ich gehe mal aufs erste Tor genauer ein, weil an sich ist das eine Situation, die man gar nicht so oft sieht. Es ist die 39. Minute und eigentlich ist eher eine Flanke Richtung Tor geplant zum Mitspieler, der schon relativ weit vorne steht und soweit er eine ganz gute Position hat. Der Mitspieler allerdings ist im absoluten Gönnermodus in der Sekunde und sieht auch, dass der Torhüter nicht unbedingt ideal steht, um A, den Ball sehen zu können und B, dann noch großartig eingreifen zu können und zieht einfach den Kopf ein, sodass er an sich gar keine Ballberührung hat und seinem Mitspieler dann das Tor sozusagen gegönnt ist. Und allein dadurch, dass er eben nicht mit in die Aktion reingeht, sondern sich rausnimmt, ist das einfach, glaube ich, auch zu überraschend für den Torhüter und auch für die Verteidigung gewesen. Weshalb ich da sagen würde, das ist eher noch das Tor, was man entschuldigen kann.
Ich voll mit. Und da war auch dann die Theorie von einigen El Paso-Fans, die das danach aufgearbeitet haben, dass wahrscheinlich damit der Stürmer, der den Kopf weggezogen hat, so ein bisschen auch den Keeper überrascht hat oder der dann auch so ein bisschen Sichtprobleme hatte.
Ja, genau.
Es gab dann ein paar Minuten später das 2:0 für El Paso. Und das war ein bisschen, nennen wir es mal, unglücklich für den einen Keeper und gut gemacht vom anderen. Nämlich der Keeper von El Paso schlägt einen langen Ball raus von seinem Kasten. Der Ball geht in die gegnerische Hälfte. Zacharias bekommt den Ball, läuft ja zentral aufs Tor zu und schießt dann einen Ball nach unten links. Man muss dazu sagen, der Keeper von Louisville stand ein bisschen zu weit draußen. Aber ansonsten war der Ball, wie ich finde, nicht wirklich krass geschossen. Also ich brauchte irgendwie mehrere Kameraperspektiven und Wiederholungen, um zu gucken, ob es ein Holperball war oder irgendwie der Keeper unglücklich aussah. Also einfach formuliert, er schießt den Ball unten links rein, aber der Ball ist weder sonderlich stark geschossen, noch irgendwie mit einer richtig schönen Flugkurve. Sondern sieht irgendwie eher auf gut Glück, denn auch wirklich gut gemacht aus.
Ja, genau. Ja, und das 3:0, weiß ich nicht, also das war ein ganz merkwürdiges Tor. weil Louisville offensichtlich gar nicht so richtig wusste, was sie in der Situation wollten, ob sie eventuell selbst mal ein Tor schießen wollen oder auch nicht. Und dann haben sie sich einfach dazu entschieden, dass sie quasi eigentlich selbst eine Vorlage in ihr eigenes Tor machen. Weil, also, man kann es gar nicht so richtig beschreiben. Es sah ein bisschen so aus, als wenn sich die Louisville-Verteidiger da selbst gegenseitig anschießen. Daraufhin prallt der Ball vor die Füße von Petrovic und der zieht dann natürlich einfach ab. Aber das, also das war auf jeden Fall keine Glanzleistung der Verteidigung.
Nee. Also die Szene habe ich mir folgendermaßen aufgeschrieben und auch das, glaube ich, erklärt sie nicht mal wirklich perfekt. Also es gab einen langen Ball raus vom El Paso-Strafraum. Der El Paso-Spieler will den Ball passen. Der Louisville-Verteidiger gibt den Ball zurück. Bei dem erneuten Pass, der in den Strafraum kommen soll, geht der Ball zum einen Louisville-Verteidiger, der will ihn anscheinend weiterklären und sein Nachbarmann, der den Ball abbekommt, passt den Ball dann so ungünstig auf den freien Petrovic, dass der jetzt nicht viel machen muss, außer ihn reinzuschießen. Es sah halt sehr komisch aus, wenn du schaffst, in dieser einen Szene gefühlt dreimal dem Gegner den Ball zu schenken. Und das ist man von Louisville halt nicht gewohnt. Die dominieren sonst jedes Team, gegen das die spielen. Erst recht zu Hause. Bei keinem der Gegentore sah das irgendwie danach aus, als wäre jetzt El Paso das mega gute Team gewesen. Die hatten echt durchaus Torhunger und wollten das auch so machen. Louise hat denen schon ein paar frühe Ostergeschenke gemacht, muss man ganz ehrlich sagen.
Da kann ich nicht widersprechen, würde ich genauso zustimmen.
Die eigentlich wirklich, finde ich, relevanteste Torszene, die Louisville hatte, war in der 68. Minute. Und zwar hatte Louisville einen Rückpass per Kopf von einem Spieler in den Strafraum zurück zu einem freien Mann. Der schießt aus kurzer Distanz den Torwart an. Von dort geht der Ball allerdings zurück zum selben Louisville-Spieler, der den Ball dann aber an den Pfosten setzt. Und das war so, fand ich, die relevanteste Torszene von Louisville. Mit Blick auf die Statistiken wird es auch ein bisschen das Problem von Louisville klar. Sie hatten 60% Ballbesitz, 12-8 Schüsse. Klingt jetzt erstmal gut. Allerdings hatten sie nur 2-6 Torschüsse. Das heißt, von diesen 12 Schüssen insgesamt haben sie nur ein Sechstel aufs Tor gekriegt. Und El Paso dahin zum Vergleich, mal eben von 8 Schüssen 6. Also deutlich mehr. Bei aller Liebe, das kann man am Ende auch so nehmen, dass El Paso das Ding verdient gewonnen hat. Wenn vorne nicht wirklich viel geht und hinten man sich so dumm anstellt. Im Nachhinein betrachtet ein verdienter Sieg für El Paso, aber beim Blick auf den Spielstand doch eher überraschend. Nach den ersten drei Spielen von El Paso.
Nach den ersten drei Spielen dachte man ja eher, dass das eine ziemlich schlimme Saison werden könnte. Aber da muss man sagen, waren sie wirklich das bessere Team. Man kann dementsprechend noch ein paar Hoffnungen in sie setzen. Gut, die Saison ist ja eh noch am Anfang. Aber da haben sie dann gezeigt, dass sie doch ganz gute Tage haben können.
Gehe ich ganz mit, tatsächlich. Ich würde vorschlagen, wir gehen gleich zum nächsten überraschenden Ergebnis, das, so viel können wir schon mal erzählen, in derselben Höhe ausgefallen ist und auch in der Eastern Conference war. Welches Team da sich hat Dulli-Tore einfangen lassen, hört ihr gleich wieder nach einer kurzen Pause hier bei meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Sideline, dem USL-Podcast. Ich glaube ja, auch in der USL gibt es ein gewisses Bayern-Phänomen. Denn oft kommt es mir so vor, dass wenn die Bayern in der Bundesliga spontan mal patzen sollten, dass sich die Verteidiger oder die Verfolger denken, nee, Tabellenführung wollen wir auch nicht, das ist uns irgendwie zu gruselig, da patzen wir auch. Kaum dass Louisville ein Spiel überraschend verloren hat, haben die direkten Verfolger da auch eine ziemliche seltsame Bruchlandung geleistet. Und zwar rede ich von den Rowdies aus Tampa Bay. Und mit Blick auf das Spiel muss man auch sagen, dass auch da das nicht sonderlich gut gelaufen ist. Da muss man sagen, im Gegensatz zu Louisville, haben sich die Jungs von Charleston nicht erst gefühlt die erste halbe Stunde rausgenommen, oder?
Nö, die haben von Anfang an richtig schön Vollgas gegeben. Und das Spiel fing richtig schön an, tatsächlich. Mit einem grandiosen Sonnenuntergang, einem sehr schönen Himmel dazu und dem ein oder anderen Tor so in den ersten 10 Minuten. Es fing nämlich schon in der 3. Minute an. Wie gesagt, bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang war man dann auch der Meinung, man kann einfach auch mal das klassische Tor, was wir jetzt in den letzten Wochen häufiger mal hatten, von der Strafraumgrenze aus aufs Tor schießen, mit einer sehr guten Flugkurve, wie man sie in der Fußballschule einfach auch lernt. Und dann ist der Ball auch drin. Nach 3 Minuten führt man dann also 1-0. So kann die Partie auch erstmal ganz gut starten, würde ich sagen. Dann gab es nur 7 Minuten später schon die nächste Aktion. Und die war Tampa leider überhaupt nicht so schlau, weil es war ein Elfmeter gewesen. Und dieser Elfmeter resultierte daraus, man sieht es leider nicht so richtig, aber der Angreifer möchte mit dem Kopf zum Ball sozusagen, er springt nach oben oder will zumindest nach oben springen. Sein Gegenspieler ist da anderer Meinung und ich weiß nicht so richtig, was er da macht, ob er ihn da einfach wegzerrt, wegdrückt, irgendwie so. Aber er bringt ihn auf jeden Fall mit körperlicher Gewalt zu Fall. Und logischerweise, da das Ganze im Strafraum stattgefunden hat, gibt es da einen Elfmeter und dann steht es plötzlich 2-0 nach 10 Minuten.
Bin ich ganz bei. Ich habe auch gedacht, was zur Hölle war das eigentlich? Für mich sieht es aus in der Szene so, auch wenn es echt, auch aufgrund des Zoomens, nicht so gut zu erkennen war, dass der Spieler zum Kopfball geht und Forrest Lasso, der diese Saison schon mal einen Elfmeter verschuldet hat, den Spieler dann in der Drehung mit beiden Armen quasi auf der Brust runterdrückt und er dann so deswegen aus dem Gleichgewicht kommt. Ja, dementsprechend gab es dann den Foul-Elfmeter. Der Schuss, fand ich, war jetzt nicht so krass geschossen. Also quasi eher recht mittig mit einer leichten Linksdrall reingeschossen. Der Keeper kann den Schuss nicht ablenken und der Ball ist drin. Und da stand es dann schon 2-0 für Charleston nach nicht mal einer Viertelstunde. Und auch das fand ich erstmal überraschend. Weil, klar, mit Ben Pearman hat Charleston einen richtig guten Trainer bekommen und hatte auch ein paar interessante Verstärkungen in den Kader geholt. Aber dass sie Tampa so früh mit 2-0 quasi an der Nase durch den Ring führen, hätte ich nicht erwartet. Und dass dann die erste wirklich relevante Torchance in den Highlights knapp nur fast 50 Minuten später war, ist auch schon irgendwie bezeichnend für Tampa. Denn der gute Kane Jennings hatte einen Schuss aufs Tor, der allerdings nicht reingegangen ist. Und das ist echt ungewohnt, wenn man die normale Tormaschinerie von Tampa kennt, dass da nicht so viel läuft. Ich meine, klar, sie haben Guenzadi verloren und ich glaube, Martinez ist auch verletzt. Und weil sie sich gefühlt noch irgendwie 10 andere Stürmer geholt haben, finde ich, ist die Ausrede ein bisschen schwammig, dass sie sonst keinen haben, der ein Tor machen kann. Weil mit Kate Jennings zum Beispiel hat man sich einen guten Stürmer geholt.
Vielleicht ist das Problem auch ein bisschen, dass sie sich sehr viele Stürmer geholt haben, aber die Verteidigung anscheinend nicht vernünftig ausgerüstet haben, weil die Verteidigung hat sich danach dann nochmal einen eher döveren Patzer geleistet. Beziehungsweise da ist natürlich auch Pech mit dabei. In der 58. Minute wird der Ball abgefälscht nach einem Schuss, der sehr, sehr kraftvoll ist. Und trotz dieses Abfälschens hat er immer noch sehr viel Kraft dahinter. Und für den Torhüter ist es dann am Ende einfach auch Pech, dass er sozusagen auf dem falschen Bein steht und da nicht mehr viel machen kann. Das ist halt blöd. Vor allem ist es blöd, wenn du vorne gar keine Tore machst und dir hinten 3 Tore fängst. ist da für den einen oder anderen gefühlt die Partie auch schon vorbei. Mir zwischert ein Vöglein ins Auge, dass es auch noch rote Karten gab. Wer hatte denn da keine Lust mehr auf die Partie?
Ich kann es mir echt nicht erklären, weil beide Szenen total bescheuert waren. Also in der 60. oder in der knapp 61. Minute stellt sich der Temper-Trainer aufs Feld, warum auch immer, und läuft da ein bisschen rum. Das gefiel dann dem Schiri nicht, sodass der Trainer zumindest laut der USL-Website eine gelbe Karte bekommen hat. Aufgrund des Winkels sah es eher nach einer roten Karte aus. Und nur 5 Minuten später kriegt der andere Cheftrainer, nämlich der von Charleston, eine rote Karte. Der sitzt gemütlich auf seinem Gartenstuhl. Der Trainer kommt dazu, der Schiri kommt dazu. Ben Pierman diskutiert und tut so, als hätte er gar nichts getan. Und dann geht's auch eigentlich schon weiter, nachdem er die rote Karte bekommen hat. Die Kommentatoren vom Spiel sagten in dem Livestream eigentlich, dass er einen Ball aufs Feld geworfen oder getreten haben muss, zwecks Spielverzögerung, und dass das der Grund gewesen ist. USL-Webseite zum Grund der roten Karte steht daneben faul, auch noch quasi verbale Entgleisung. Ich glaube, das könnte man wirklich eher zählen. Dich aufs Spielfeld stellen oder einen zweiten Ball aufs Feld werfen, ist ja beides quasi irgendwie Zeit schenken. Und hätte ich jetzt beides mit einer gelben Karte geahndet. Aber wenn er denn wirklich den Schiri angekackt hat, mit etwas unschönerer Wortwahl, dann wäre eine rote auf jeden Fall eher nachvollziehbar.
Ja, ich vermute auch, dass da ein paar Worte gefallen sein werden. Was allerdings mit dem Temper-Trainer ist, ist eine wirklich merkwürdige Szene, weil in der Aufnahme ist eindeutig zu sehen, dass er rot zieht und nicht gelb. Er hat zwar gelb mit in der Hand, aber er zieht eindeutig rot und zeigt auch eindeutig rot. Gut, vielleicht haben sie das dann am Ende nochmal revidiert, aber es ist trotzdem eine sehr merkwürdige Szene, vor allem, dass es innerhalb von 6 Minuten passiert. Passiert auch nicht allzu oft. Dementsprechend durften beide Trainer dann duschen gehen und am Ergebnis hat sich ja auch nicht mehr viel geändert.
Nee, Charleston gewann mit 3-0 gegen Tampa. Fand ich ehrlich gesagt auch überraschend. Und da ist meine Theorie eben, ja, die wollten einfach nicht quasi ein Top-Team sein, weil sie dachten, Louisville hat Probleme, dann wollen wir auch nicht. Wobei man ja sagen muss, dass Tampa bisher einen echt schlechten Start hatte. Ein Spiel unentschieden und ein Spiel verloren, 2 unentschieden. Ist jetzt auch nicht optimal gelaufen bisher für die Rowdies. Gegen Charleston wäre auf jeden Fall mehr als ein Punkt drin gewesen. Und das dann mit 0-3 zu verlieren, ist schon eher heftig.
Ja, absolut.
Apropos, was ich noch kurz habe als Mini-Thema, das ist mir gerade wieder eingefallen in der Aufnahmepause. Das Spiel zwischen zwischen Oakland und Memphis wurde nicht angepfiffen, weil der Rasen unbespielbar war. Das Problem ist, meistens fällt dir das einige Stunden oder vielleicht sogar Tage vorher auf. Bei diesem Spiel war das, glaube ich, 1 Stunde vor Anpfiff, wenn überhaupt. Und da möchte ich dich mal kurz fragen, nur so aus rein logischer Sicht, wie kann das sein? Weil ich glaube schon, dass Memphis dann auch schon angereist war zu dem Spiel und dann fällt denen erst irgendwie 1 Stunde vorher auf, dass die dann nicht spielen können.
Kann es sein, dass es geregnet hat?
Puh, ich weiß gerade nicht, was irgendwas daran, dass der Rasen noch nicht richtig angedockt ist.
Weil meine Vermutung ist, dass es geregnet haben wird und dann entweder der Platz einfach quasi ertränkt war und deswegen nicht bespielbar war, oder dadurch, dass der Rasen neu verlegt ist, sich vielleicht der Rasen wieder voneinander gelöst hat aufgrund des Regens und er deshalb nicht bespielbar war. Das wäre so der logischste Grund eigentlich.
Ja, wirkte trotzdem sehr kurios. Auch weil irgendwie die Memphis-Leute Leid haben, dann fahren sie schon mit nach Kalifornien aus der weiten Entfernung und dann kriegst du 1 Stunde vor Anpfiff mit, dass es doch nicht gespielt wird. Das muss eine sehr frustrierende Auswärtsfahrt gewesen sein.
Immerhin keine Auswärtsfahrt mit Niederlage.
Apropos frustrierende Auswärtsfahrt, wenn du nichts dagegen hast, würde ich doch gern über Loudoun reden. Denn die reisten in das wahrscheinlich wunderschönste Stadion der USL, zumindest deiner Meinung nach, und zwar nach Tulsa, nach Oklahoma. Und ich hatte mir vor dem Spiel die Frage gestellt, ob Loudoun auch ohne ihren Top-Stürmer, über den wir letzte Woche geredet haben, klarkommen wird oder ob Tulsa vielleicht zu Hause irgendwie spielen wird und das Ding gewinnen könnte. Was ist denn deine Meinung zum Stadion und vielleicht auch zum Spiel gegen Ludau?
Also erstmal die Frage, ob Ludau ohne ihren Topstürmer zurechtkommt, habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Vor allem unter dem Aspekt, dass er nicht deshalb nicht dabei ist, weil er sich verletzt hätte oder so, sondern weil er sich ja so eine dumme rote Karte abgeholt hatte. Und das Stadion ist ehrlich gesagt echt eine Frechheit. Es ist mal wieder wie so oft auch ein Baseballfeld mit darunter. Und normalerweise wird es ja so gemacht, dass je nachdem, was für eine Art Rasen sie haben, wird entweder halt Kunstrasen über die Stellen vom Baseballfeld gelegt oder Naturrasen wird sozusagen als Flickenteppich mit dazugepackt. Das sieht immer hässlich aus und ist mit Sicherheit auch nicht schön zu bespielen. Was aber da in diesem Stadion los ist, ist wirklich eine Katastrophe als Feld. Man sieht eindeutig das Baseballfeld, weil man sich gar nicht erst die Mühe gemacht hat, da irgendwas Grünes rüberzulegen. Man hat da, ich weiß noch nicht mal so richtig, was sie da wirklich hingelegt haben. Es sieht braun aus, es könnte theoretisch also Sand sein, sieht beim Laufen aber nicht als solches aus. Das ist einfach, also ich glaube, das ist dort weder gut zu spielen, noch sieht es auf den TV-Bildern akzeptabel aus. Es ist völlig unnötig.
Gehe ich voll mit. Also für mich sah es eher nach einer Art Untergrund vom Kunstrasen aus, denn wie Sand. Weil, also wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, wo man den Sand gehakt hat, wie ein Weitsprung oder so gewesen ist, da sah das halt eher nach einer Art Platte aus, als jetzt wirklich nach glatt gestrichenem, körnigen Untergrund. Aber potthässlich fand ich es tatsächlich auch. Nun gut, wir sind ja hier nicht im Rasenbewertungspodcast, sondern im Fußballpodcast. Was ich in dieser Partie kurios fand, war, dass irgendwie gefühlt in den ersten 40 Minuten drei Highlights aus Ludau-Sicht deklariert worden sind, die eigentlich keine Highlights waren. Weil es waren quasi Torschüsse, die aber stellenweise entweder nicht aufs Tor gekommen sind oder so schwach oder schlecht geschossen worden sind, dass wahrscheinlich auch die Oma vom Greenkeeper das Ding gehalten hätte. Und ich mich frage, warum das als Highlight zählt, weil da war 0,0% Torgefahr.
Ich kann dir sagen, warum das als Highlight zählt. Das Problem ist, es gibt ja nicht mal einen Greenkeeper dort, weil sonst würde der Platz nicht so aussehen, wie er aussieht. Und es gab einfach nichts anderes, was man hätte zeigen können. Man muss halt irgendwas zeigen. Und deswegen nimmt man das, weil ansonsten hätte man Aufnahmen aus der Würstchenbude von nebenan zeigen müssen. Das wollten sie dann auch nicht. Deshalb nimmt man halt die Torschüsschen.
Allerdings gab es ja dann noch vor dem Pausentee ein Türchen. Und für mich war es tatsächlich das schönste Tor des Spiels. Wie lief es denn ab? Was war das denn für ein Türchen?
An sich ist es eigentlich, ich persönlich finde, es ist jetzt kein sehr besonderes Türchen. Es zeigt ein bisschen, wie man mit Mut und ein bisschen Ballgeschick sich auch mal ganz leicht gegen, ich glaube, drei oder vier Verteidiger durchsetzen kann und ein wenig durch die Reihen tanzt, um dann den Abschluss zu finden mit dem Tor. In dem Fall war es Ferry gewesen, der das schon ganz nett macht und da auch verdient dann mit dem Treffer rausgeht. Man kann es anerkennen. Wofür würde ich es zumindest sagen?
Okay, ja, ich fand es doch tatsächlich ein bisschen hübscher, weil er dann mit dem Ball in den Strafraum geht, dann erstmal quasi 90 Grad Wende um den Verteidiger macht und als der sich quasi wieder aufgerappelt hat, das nochmal in die andere Richtung hinbekommt. Das sah sehr schön aus, bevor er den Ball dann unten rechts reingeschoben hat. Und hatte schon vorgeschlagen, das in einem 1-Stunden-Loop-Video zu verpacken. Mit dem Lied Dance with Somebody als Hintergrund. Aber so wie du es beschreibst, klingt es vielleicht ein bisschen realistischer. Allerdings brauchte Tulsa gerade mal 20 Sekunden in der neuen zweiten Halbzeit, um das nächste Tor zu schießen. Das fand ich zum Beispiel deutlich wesentlich unspektakulärer. Tulsa hatte einen Schuss aufs Tor, ein Ludon-Verteidiger rutscht da noch kurz vor der Linie hin und kann den Ball klären. Allerdings kommt der Ball dann zu Mido Josef, unserem Deutschen im Dienste von Tulsa, der dann den Ball aus kurzer Distanz nur einschieben muss. Reicht aber immerhin der USL, damit er zum quasi Ersatz, als einer der Ersatzspieler für die Elf der Woche nominiert
wird. Na gut, er steht halt auch dort, wo er stehen soll und macht das, was er machen soll. Er fängt den Ball ab und schießt das Tor.
Und immerhin das zweite Tor im dritten Ligaspiel. Ist ja auch nicht ganz so schlecht.
Ich fand ehrlich gesagt die Verteidigungsaktion von dem Verteidiger auch ziemlich gut. Da ist dann am Ende halt Pech, dass dann noch ein Gegenspieler steht. Aber sich da auf der Linie dann nochmal so in den Ball zu werfen und ihm so quasi schraubenähnlich wieder rauszubefördern, sah auch schon ganz nett aus. Hat Milo den Platz auf der Bank auch deshalb bekommen, weil das ganze Geflecht von diesem Tor ganz nett aussieht.
Ja, doch, in der Hinsicht kann ich da sogar mit zustimmen. Tatsächlich, ich hatte die Partie ja live gesehen, ist mir Ludon in dem Spiel auch nicht krass aufgefallen, was Torchancen angeht oder was qualitative Ballszenen angeht. Hat es auch ein bisschen gedauert, bis es dann zur nächsten relevanten Szene gekommen ist. Und das war dann für viele das doch eher schönste Tor der Partie. Wie fandest du das denn? War das für dich das schönste Tor?
Ja, würde ich tatsächlich zustimmen. Weil erstmal anders formuliert. Es gibt zwei Szenen, die sind sehr schön aus diesem Tor heraus. Und die könnte man wunderbar in Fußballschulen zeigen, wie etwas laufen soll. Es fängt erstmal an mit einem sehr, sehr gut platzierten langen Ball auf Epps, der dann noch ein Stück laufen muss und sich anschließend noch gegen drei Verteidiger durchsetzt. Auch das ziemlich konsequent und ziemlich gut. Auch das könnte man dementsprechend sehr gut in der Fußballschule zeigen. Und ja, dann macht er da am Ende das Tor. Was ich noch ganz witzig fand, war tatsächlich den Torjubel, weil sie zu viert in einer Reihe alle einander an die Schultern gepackt, so ein bisschen, als würden sie gleich irgendwo in Paris auf einer Bühne stehen und da einen Tanz aufführen. Sah schon ganz witzig aus.
Gehe ich tatsächlich völlig mit. Ich fand es auch ein bisschen kurios. Muss aber zugeben, dass ich die Atmosphäre im Tulsa-Spiel auch recht überzeugend diesmal fand. Weil, wie schon gesagt, haben die ein ziemlich großes Baseballstadion, die jetzt nicht zwingend immer so viele Fans, dass man das wirklich als gut gefüllt bezeichnen könnte. Und diesmal gab es tatsächlich einige Fangesänge, Getrommel, Rauchbomben und ähnliches, sodass dann auch bei den Fotos quasi vom Spiel einiges Schönes dabei rausgekommen ist. Und mit Blick auf die Statistiken muss man halt auch wieder sagen, dass Ludon stärker wirkte, als sie es am Ende waren. Weil 12-15 Schüsse oder 3-5 Torschüsse klingt ja eher nach Ludon, aber da kann man wenig Qualitatives dabei rum. Und da war Tulsa echt eiskalt vom Tor.
Die haben ja auch Chancen genutzt. Es ist ja nicht so, dass Ludon gar keine Chancen gehabt hätte. Da war die eine oder andere dabei. Die waren auch durchaus vielversprechender. Aber am Ende bringt es ja natürlich auch nichts. Also was hilft dir die Statistik am Ende, wenn du es nicht schaffst, die Kugel hinter die Linie zu bringen? Und das ohne Spitzenstürmer klappt das halt eben nicht so.
Bin ich tatsächlich völlig bei dir. Würde auch vorschlagen, dass wir noch eine letzte Pause nehmen. Bevor wir dann zum letzten Spiel des Tages kommen, wo es einen ehemaligen Top-Stürmer gab, der ein Törchen gemacht hat, und wir vielleicht noch das ein oder andere Spiel haben, das wir entweder empfehlen oder ansprechen können, die in der nächsten Woche passieren oder am Wochenende. In der Hinsicht würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder bei Sideline, dem USL-Podcast.
Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de. Bevor wir euch in das neue Wochenende entlassen, haben wir noch ein kleines Spielchen für euch. Und zwar sind wir diesmal in der Western Conference unterwegs und haben da eine Partie zwischen zwei Teams, die in der letzten Saison arge Probleme hatten. Und zwar Orange County und den Las Vegas Lights. Und ich fand, am Ende war es dann doch eine recht unterhaltsame Partie. Und wie war's denn da, liebe Anna? Hättest du für die erste Halbzeit Eintritt bezahlt?
Ja, schon. Damit man sich schon mal akklimatisieren kann. Und es gab auch die ein oder andere Aktion, die durchaus schon ganz okay war. Klar, die zweite Halbzeit war natürlich die interessantere. Allerdings in der ersten Halbzeit fällt ja doch ein Tor durch einen Spieler, den man durchaus kennt. Wir haben jetzt auch schon mehrfach über ihn gesprochen, nämlich durch Eric Torres. In meinen Augen seine stärkste Zeit immer noch damals bei Chivas USA hatte. Ja, mittlerweile bei Las Vegas spielt. Allerdings fiel mir dabei wieder auch auf, warum ich ihn in der MLS-Wippe immer nicht leiden konnte. Weil er, zumindest wenn er ein Tor schießt, ist er nicht immer der bescheidenste Junge, sondern spielt sich gerne ein wenig auf. Und das hat er auch bei diesem Male gemacht. Jetzt überhaupt nicht dramatisch und auch gar nichts Schlimmes. Er wirkt halt nur ein bisschen arrogant dabei. Und was viel interessanter, finde ich, an der Situation ist, dass er in meinen Augen hätte auch zu der Person gehen müssen, die ihm diese Vorlage gegeben hat, weil Lukas Stauffer ist nämlich derjenige, der die Situation überhaupt erst einleitet, weil er diesen Ball sehr, sehr lange hinterher sprintet und verhindert, dass er ins Aus geht und dann den Ball zu ihm passt, woraufhin Torres ihn dann einköpfen kann. Und interessant an Stauffer ist übrigens noch, dass er anscheinend auch deutsche Wurzeln hat, zumindest aber eine Zeit lang in Deutschland gespielt hat und in dem Fall sich als Vorlagengeber zumindest mit einreihen darf. Und in meinen Augen den meisten Wert für dieses Tor mit beigetragen hat. Ja, aber ansonsten, das wäre die Szene, über die ich in der ersten Halbzeit sprechen würde.
Gehe ich mit und ich bin auch völlig dabei, was die Hauptarbeit am Tor angeht, denn Stauffer rennt sich da den Hintern wund, dass er noch rechtzeitig den Ball vor der Überquerung der Auslinie noch reinbekommt, macht dann die schöne Flanke. Und klar, Torres steht dann da, wo ein Stürmer stehen muss, aber die Szene wäre ja nie dazu gekommen, wenn sich sein Vorlagengeber nicht noch richtig reingehängt hätte. In der 59. Minute gab es, wie ich finde, die Szene des Spiels, weil da passierte so viel in so kurzer Zeit, dass nicht mehr, glaube ich, der am Ende unterlegene Keeper wirklich böse sein kann. Denn es gab einen langen Ball von Orange County nach vorne. Warte, es war in Orange County. Ja, alles gut. Langer Ball von Orange County nach vorne. Ein Spieler von rechts schießt. Der Keeper machte, wie ich fand, eine sehr schöne Parade mit dem Fuß, während er noch quasi wegrutscht. Allerdings kommt der Ball zum selben Angreifer zurück, der dann einen Rückpass versucht. Von dort gibt es dann einen wunderschönen Fallrückzieher, der allerdings nicht aufs Tor geht, sondern quasi parallel zur Torlinie funktioniert. Und der dann durch die Luft beförderte Ball gelingt an den linken Pfosten, wo dann der Stürmer nur noch quasi einköpfen muss. Und das passierte alles in gefühlt 5 Sekunden, dass es echt A, sehr spannend war und B, wie gesagt, glaube ich, der Keeper da nicht wirklich am Ende die Schuld treffen sollte. Weil er hatte eine echt gute Parade und dann geht das so schnell, dass da echt die wenigsten noch rechtzeitig geschaltet hätten.
Ja, vor allem sind so viele verschiedene Elemente auch mit dabei, dass man einen Fallrückzieher mit dabei hat und alles Mögliche. Also da hat man quasi das ganze Paket bekommen mit diesem einen Tor.
Sah auf jeden Fall sehr schön aus, fand ich. Und kann man auch mal so machen. Also einen Fallrückzieher als Torvorlage hat man auch, glaube ich, eher selten.
Ja, das stimmt.
Dann gab es einen Spieler, den wir ja schon so ein bisschen kritischer verfolgt haben. Unter anderem in Folge 2 unseres Podcasts. Ich sage mal so, wir wissen alle, wo er gerne wäre am 6.1. eines gewissen Jahres. Wir wissen allerdings auch, wo er jetzt spielt, und zwar bei Las Vegas. Und da hat er nur 3 Minuten später, nach diesem wunderschönen 1-1, doch etwas gemacht, was am Ende ihn auf die Torzettelage befördert hat. Was denn eigentlich?
Er gibt eine Vorlage. Punkt. Ich fand sie weder besonders, noch fand ich ehrlich gesagt das Tor besonders. Er gibt die Vorlage. Interessant ist, es ist 2 Minuten nach dem Ausgleich. Bringen beide sie dann wieder in Führung. Das an sich ist ja schon mal eine ganz überraschende Situation, finde ich. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und Andrew Carlton, für mich ist er weiterhin kein Top-Stürmer. Und da ist auch weiterhin noch sehr, sehr viel Arbeit mit ihm. Jetzt hat er mal eine Vorlage gemacht, aber da muss noch mehr kommen.
Sowieso, aber man verfolgt ihn halt immer so ein bisschen mehr, weil man ihn einfach aufgrund der Ereignisse und seiner Zeit bei zum Beispiel Atlanta noch ein bisschen auf dem Fokus hat. Aber ja, Andrew Carlton war es, der ja mittlerweile Kapitän bei Las Vegas geworden ist. Mir im Spiel gegen RGV halt schon doch positiv aufgefallen ist. Und hier halt immerhin eine Vorlage machen konnte. Auch da würde ich halt sagen, stand der Stürmer, wo er stehen muss. Mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Und in der 64. Minute, auch wieder nur 2 Minuten später, bekam ein Verteidiger von Orange County, von Vegas war es diesmal, bekam der Verteidiger von Orange County, der Verteidiger von Vegas bekam für Orange County, jetzt habe ich's, die Mitarbeiter des Monats Trophäe verliehen. Denn der Verteidiger hat den Ball, steht, könnte man sagen, ja, einige Meter rechts vom eigenen Strafraum entfernt, will dann vermutlich den Ball irgendwie klären, rutscht allerdings so weg, dass der Ball völlig an allen seinen Kollegen vorbeirollt, an den linken Strafraumrand, wo Milan Ioski freisteht, der bekanntlich im Diensten von Orange County steht. Der läuft ein paar Meter zentral zum Strafraum, dribbelt sich noch ein bisschen durch und schießt den Ball dann aufs Tor. Der Keeper von Vegas stand allerdings doch recht weit draußen und konnte den Ball dann nicht mehr klären. Aber ich fand, wie gesagt, da den Verteidiger eher das Problem, weil der Pass war ja wirklich schon die perfekteste Vorlage und das eben zum Gegner.
Ja, für mich sah das eher so ein bisschen aus, als wollte er da einen Querpass spielen, weil um ihn herum einfach viel zu viele sind. Gut, vielleicht war der auch nicht unbedingt beabsichtigt. Was halt passiert ist, er trifft einen Mitspieler mit diesem Ball, weshalb der Ball ja von ihm weiter wegspringt. Und dann beim Gegner nun mal vor den Füßen landet. Aber okay, da ist einfach sehr viel Pech dann auch mit dabei. Und am Ende ist es ja ein faires 2:2. Was ich viel schlimmer finde, oder ich hoffe, es ist niemandem passiert, stell dir vor, du bist seit der 58. Minute am Hotdog-Stand und wartest einfach nur 5-6 Minütchen, so lange wie es halt dauert. Und in der Zwischenzeit verpasst du 3 Tore. Und danach passiert kein einziges Tor mehr.
Ja, ich glaube, das ist immer sehr frustrierend sein, wenn du ganz kurz zur Pinkelpause bist und dann eben alles verpasst. Was ich tatsächlich auch interessant finde, wir hatten in der letzten Saison das Phänomen, dass in der Eastern Conference früh eigentlich alles entschieden war, auch was die Top-Platzierung angeht, und im Westen alles offen war. Ich finde, auch wenn es jetzt noch sehr früh in der Saison ist, dass es aktuell genau andersrum ist. Denn im Osten haben wir aktuell folgende Top 4. Birmingham mit 7 Punkten auf der 1, Louisville mit 6 Punkten auf der 2 und dann Charleston und Pittsburgh mit jeweils 5 auf 3 und 4. Also bis auf Louisville hätte man gesagt, wahrscheinlich eher teilweise Überraschungskandidaten. Birmingham vielleicht auch noch irgendwie mit dabei. Im Westen hat man doch wieder zumindest die Top 3 eher erwartbar. San Antonio mit 7 Punkten auf der 1, Sacramento mit 7 Punkten auf der 2 und San Diego mit 6 Punkten auf der 3. Das sind alles so starke Teams, die eh auch mit weit oben waren. Und dass wir jetzt so ein bisschen verkehrte Welt haben, finde ich ganz interessant, so als ersten Eindruck.
Ja, aber dafür ist es echt noch viel zu früh in der Saison.
Ja, fiel mir gerade nur spontan auf. Aber wenn wir schon beim Thema Zukunftsmusik sind, nächste Woche geht der Open Cup in seine zweite Runde, also was quasi die aktuelle Auflage angeht. Und damit steigen auch die USA League One und auch die USA Championship Teams in den Pokal ein. Gäbe es denn da eine Partie oder ein Team, was du magst und interessant findest, dem du die Daumen drückst oder wo du sagst, es wird vielleicht eine Partie, die durchaus unterhaltsam sein könnte?
Oh, Daumen drücken fehlen? Also Union Omaha sind ja auch wieder mit dabei, als Beispiel. Hartford natürlich immer bei mir mit dabei, aber haben jetzt wahrscheinlich nicht die allergrößten Chancen. Und ansonsten ganz klassisch Forward Madison bekommt natürlich auch immer einen Support von mir. Hartford spielt gegen Landstone und du hast mir vorhin völlig begeistert von ihnen erzählt. Möchtest du das auch mal den Zuhörern erzählen?
Ja, tatsächlich. Also Hartford Athletic spielt zu Hause gegen die Lansdowne Boys aus Yonkers, einem Amateurteam mit, man könnte sagen, keltisch-irischen Wurzeln, die eben aus New York kommen, dem Bundesstaat. Die sind ein irisch-amerikanischer Verein, sind extrem erfolgreich im Amateurbereich und haben auch in den letzten Jahren sehr, sehr viele Titel gewonnen. Zum Beispiel in der Eastern Premier Soccer League, die quasi eine Amateurliga ist, die so ein bisschen die East Coast abdeckt. Sie sind zum wieder erneut im Open Cup mit dabei und gewinnen auch im Amateurpokal, der dann für die Teilnahme im Open Cup berechtigt, haben sie den auch wieder gewonnen. Also sie sind in der Amateurszene, auch vor allem an der East Coast-Szene, ein echt starkes Team und haben ja auch erst letzte Woche gewonnen. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt zu sehen, ob sie es hinbekommen, vielleicht wieder einen Favoriten zu ärgern oder ob Hartford Athletic zu stark ist. Aktuell fand ich Hartford noch nicht wirklich gut und könnte mir da ein Cup-Set durchaus noch vorstellen.
Ja, Hartford Athletic ist, glaube ich, nicht der stärkste Gegner, den man haben kann. Also sie haben da in meinen Augen schon auch eine Chance.
Tatsächlich ist es ja im Open Cup so, dass man da immer hauptsächlich, wenn möglich, lokal die Gegner zulost. Dass also die Bundesstaaten gegen Bundesstaaten spielen, wenn möglich. Das heißt, wir haben natürlich da sehr viel Derby-Potenzial mit zum Beispiel Knoxville gegen Memphis, einem Tennessee-Derby oder New Mexico United gegen ein Team von der New Mexico State University. Ein Spiel, das ich tatsächlich interessant finde, ist Indy 11 gegen die Michigan Stars aus der NISA, die auch an diesem Wochenende das Spielen beginnt. Die Michigan Stars sind ja quasi so ein bisschen das hässliche Kind oder das hässliche Entlein aus Detroit. Und nachdem Indy 11 jetzt gegen Detroit City öfter so einen gewissen Derby-Charakter hat, müssen sie jetzt gegen die anderen Jungs aus Detroit ran. Und da bin ich gespannt, ob die sich durchsetzen können. Worauf ich aber auch gespannt bin und da natürlich ein bisschen beeinflusst bin, ist die Partie von meinen Jungs von RGV, denn die müssen gegen Tormenta ran, den aktuellen Meister der dritten Liga. Und ich glaube, das wird eine echt unterhaltsame Partie. Weil Tormenta spielt bisher noch nicht ganz so schlecht. RGV hat seine Problemchen. Ich glaube, das könnte lustig werden.
Ja, könnte gut möglich sein. Für mich übrigens noch eine Partie, die ich ganz interessant finde. Miami FC gegen Jacksonville Mercer FC. Ich glaube, beide Teams kennen sich auch schon ganz gut, weil beide Teams jetzt nicht die allerneuesten sind und schon eine gewisse Geschichte haben. Und ich finde beide Teams eigentlich immer durchaus spannend, auch wenn Miami natürlich nicht das allerstärkste Team ist. Aber Jacksonville kann manchmal schon ganz gut überraschen. Mal abwarten, was da am Ende rauskommt. Und es gibt eine Partie, da gibt es bereits das Ergebnis. Weil diese Partie, ich weiß gar nicht, ob wir das schon angesprochen haben, ist nämlich Pittsburgh, die sich einen lokalen Gegner quasi haben zuschreiben lassen. Nämlich Rochester New York FC aus der MLS Next Pro. Das Problem ist aber, dass sie in zumindest dieser Saison ihren Spielbetrieb für das Team eingestellt haben. Also sie werden nicht in der MLS Next Pro spielen und dementsprechend auch nicht im US Open Cup. Und aus diesem Grund ist die Partie bereits mit 1:0 gewertet worden, sodass Pittsburgh ohne Spiel direkt die nächste Runde einziehen kann, weil sie einfach das Glück hatten, dass sie ja die ehemaligen Rhinos, über die wir ja ausführlich gesprochen hatten, als Gegner haben durften. Und dementsprechend, ja, ist das leider eine langweilige Partie.
Das stimmt. Man muss tatsächlich noch dazu sagen, dass für die vielleicht noch ein bisschen neuer dabei sind, dass es dieses Jahr mit der TV-Rechte-Sache ein bisschen anders aussieht. Denn die Rechte liegen bei Warner Brothers, die ersten drei Runden an ihre Tochterfirma Bleacher Report abgegeben haben, die allerdings nur knapp ein Drittel aller Spiele übertragen in den ersten drei Runden. Das heißt, wenn euch eine der Partien interessiert, empfehle ich einfach mal, zum Beispiel dem US Open Cup auf den Social Media Seiten zu folgen, weil die da dann auch immer mit erklären, wo das Spiel übertragen wird. Oder guckt auf der Seite eures Lieblingsteams davon nach. Die würden mich dann wahrscheinlichst oft die Spiele nämlich selber live streamen, auf YouTube zum Beispiel. Dann könnt ihr die Partien trotzdem gucken, auch wenn sie vielleicht offiziell nicht seitens des US Open Cup übertragen werden. Und das heißt, wenn euch vielleicht ein Amateurteam interessiert, weil ihr zum Beispiel Fans der Jacksonville Jaguars seid und denkt, warum nicht dann noch ein Fußballteam da unterstützen, dann ja, wäre das auch eine gute Gelegenheit. Gäbe es denn am Wochenende in der USL Championship noch irgendein Spiel, was dir auf dem Herzen liegt?
Oh, da sind ja einige Spiele. Es gibt ja auch wieder einige Spiele, die zu ganz netten Uhrzeiten stattfinden. Das kann man dann natürlich auch immer ganz gut mitnehmen. Ich muss ja sagen, ich habe da zurzeit ein bisschen Glück, weil Hartford zurzeit immer zu guten Zeiten, zumindest aus deutscher Sicht, spielt. Denn sie spielen am Samstag um 20 Uhr zu Hause und haben Orange County zu Gast. Könnte also eventuell eine interessante Partie werden, wenn Hartford dann endlich mal lernt, wie man Tore schießt und am besten mal zu Null spielt. Das ist ja zuletzt auch schwierig gewesen. Ansonsten gibt es auch danach zwei Spiele, die zu angenehmen Uhrzeiten sind. Die überlasse ich dir aber gleich, weil ich glaube, da brennt dein Herz. Und ansonsten spielmäßig, wir haben wieder einmal die Partie, die eigentlich immer trotzdem gut ist, an diesem Wochenende Phoenix gegen San Diego. Gefühlt findet diese Partie mittlerweile alle zwei Wochen statt. Aber sie macht auch immer wieder Spaß, von daher kann man sich auf jeden Fall immer ansehen. Aber das ist leider um 4.30 Uhr, um das noch zu ergänzen.
Ja, gehe ich tatsächlich mit. Das ist das späteste Spiel am Wochenende. Bevor ich zu den offensichtlichen Spielen komme, die die liebe Anne angesprochen hat, würde ich noch empfehlen, das Spiel von Tampa gegen Birmingham zu gucken. Das eigentliche Top-Team aus dem Osten gegen das aktuelle Top-Team aus dem Osten könnte unterhaltsam werden. Und mein Geheimtipp wäre Monterey gegen San Antonio. Denn Monterey spielt bisher doch recht stabilen Fußball, ist zu Hause, hat da gegen Louisville lange durchgehalten. Und ich glaube, dass sie durchaus eine Chance haben, ein aktuell schwaches Team oder schwächeres Team von San Antonio zu besiegen. Wäre also vielleicht wieder eine gute Möglichkeit, den Favoriten straucheln zu sehen. Allerdings auch da 4 Uhr morgens deutscher Zeit am Sonntag, ein bisschen spät. Samstagabend zu deutscher guter Zeit hätten wir noch die Partie zwischen Detroit und meinen Jungs von RGV. Ist natürlich eine perfekte Zeit, weil Detroit, ich glaube, wer musikalisch aus Detroit gerne versorgt wird, kennt die Stadt bestens. Hat einen ganz eigenen Charme, das Stadion ist sehr schön, die Fans sind natürlich auch sehr bekannt und die Partie dürfte sehr unterhaltsam werden und da freue ich mich tatsächlich drauf. Auch weil dann tatsächlich um 0 Uhr schon Schluss wäre mit der Partie, anstatt erst irgendwie gegen 4 oder 5. Gut, nicht für mich, ich muss ja noch zur Pressekonferenz, aber halt rein sportlich gesehen. Und ebenfalls um 10 ist die Partie zwischen Loudoun und Colorado. Da weiß ich aber nicht, ob man die empfehlen kann. Weil, naja, Loudoun ist doch so ein bisschen ein Team in der Findungsphase. Colorado hat die wichtigsten Spieler verloren. Ich glaube, das wird eher ein 1-0-0-0.
Ja, oder es wird dann am Ende so ein 3-3, so ein richtig absurdes.
Aber auch hier gilt, auch wenn wir das mittlerweile jede Woche schon gesagt haben, die USA Championship läuft kostenlos auf YouTube. Das heißt, googelt, das klingt gerade falsch, obwohl es gehört der gleiche Konzern. Sucht mal bei YouTube nach USL on YouTube, so heißt der Account. Und da kriegt ihr alle Spiele live zum Angucken. Auch was die Aufzeichnung angeht, werden die gespeichert. Das heißt, wenn ihr ein neues Lieblingsteam sucht, ihr werdet dort sicherlich fündig. Denn auch die Spiele der dritten Liga, der League One, werden da auch gezeigt. Und daher würde ich sagen, schaut da gern rein und vor allem habt eine Menge Spaß. Denn ihr seht, ganz im Gegensatz, was jetzt die Top-Teams in Deutschland angeht, da oft noch Überraschungen dabei. Wo kann man uns eigentlich bewerten, liebe Anne, podcast-technisch? Du bist da ja ein bisschen bewandter als ich.
Bewerten kann man uns bei Spotify, da kann man uns zumindest Sterne geben. Und im iTunes, in der iTunes-Bubble sozusagen, also alles rundrum iTunes, auch dort kann man Podcasts bewerten. Mittlerweile heißt es, glaube ich, einfach nur noch Podcasts, die App. Das, ja, ich glaube, das dürften so die Kanäle sein, wo man uns bewerten kann, wo wir es auch dann sehen. Ansonsten kann man uns gerne auch Feedback geben. Das geht über Facebook unter US Soccer News und auf Twitter unter Box to Box.
Das hast du sehr schön gesagt. Ich würde daher verbleiben und sagen, vielen Dank fürs Zugehört haben. In der nächsten Woche haben wir wahrscheinlich ein buntes Potpourri an den schönsten oder interessantesten Spielen aus möglicherweise Open Cup oder wenn nicht aus der USL für euch. Und ich würde sagen, genießt den US-Fußball und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann in Folge 49 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Und jetzt abschalten und Fußball schauen.
Tschö.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.